meine Motivation ist wirklich Save the Planet. Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das nicht versucht, unseren Planeten zu retten. Und das ist letztendlich auch, was in Ecoligo steckt. Und unsere Vision mit Ecoligo ist tatsächlich, dass wir Emerging Countries ermöglichen wollen, ihre Energieversorgung auf CO2-freie Energieversorgung umzustellen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Hier ist Walter.
Und mein Name ist Vicky und wir haben einen tollen Gast heute. Wir haben Martin Barth von Ecoligo. Ecoligo ist ein Unternehmen in Berlin, ein Unternehmen für Solaranlagen in Emerging Countries. Hallo Martin.
Hallo Vicky, hallo Walter.
Martin, ihr helft Unternehmen, von fossilen Energieträgern auf Solarenergie umzusteigen. Ihr macht das mit Unterstützung von einer eigenen Crowdfunding-Plattform und ihr macht das in Ländern im sogenannten Sonnengürtel, also da, wo viel Sonne ist. Und erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in ein paar wenigen Sätzen, was ihr macht, wie ihr es macht und vor allem, wozu ihr das Ganze macht.
Ja, also du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Also was wir machen, ist, dass wir Unternehmen in Emerging Countries Energie anbieten und das als Service. Und im Service-Modell heißt es, dass wir die Solaranlage nicht verkaufen, sondern dass wir dem Unternehmen vor Ort einen langfristigen Solarstromliefervertrag anbieten. Und das Ganze bieten wir gleichzeitig als Investitionsmöglichkeit auf der Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments an. Und da können Privatanleger aus Deutschland heraus mit ihrem Geld in diese Projekte investieren. Sie ermöglichen also damit, dass die Projekte überhaupt erst gebaut werden und erhalten dafür zum einen eine finanzielle Rendite in Form von Zinsen und zum zweiten natürlich auch das Bewusstsein, dass mit ihrem Investment CO2-Emissionen eingespart werden. Und du hast auch richtig gesagt, wir sind in Emerging Countries unterwegs, Ländern im Sonnengürtel und Länder, in denen gerade das Problem besteht, dass man für Solarprojekte oder für Energieprojekte im erneuerbaren Energiebereich keine klassische Finanzierung über Bankdarlehen oder andere Finanzierungskanäle findet.
Wieso macht ihr das für Unternehmenskunden in den Ländern, in denen ihr die Solaranlagen baut? Wieso nicht auch für Privatkunden zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Als wir das Unternehmen gegründet haben, da haben mein Mitgründer, der Markus Schwaninger und ich, schon viele Jahre zusammen in Emerging Countries gearbeitet und ganz speziell im Bereich eben der Gewerbe- und Industriekunden. Im Solarjargon spricht man von C&I, Commercial und Industrial. Mhm. Und der Grund, warum man diese Unternehmen als Kundengruppe letztendlich aussucht, ist, weil diese Unternehmen ähnlich wie der Mittelstand in Deutschland der Motor der Wirtschaft sind in diesen Emerging Countries. Und weil diese Unternehmen oftmals ähnlich stark wie das Wirtschaftswachstum im Land am Wachsen sind. Und weil man diesen Unternehmen letztendlich ermöglichen kann, dass die nachhaltig wachsen können, indem sie eben ihre Energieversorgung auf CO2-freie Versorgung durch zum Beispiel Solarenergie ermöglicht.
Ich fand das ganz interessant, das ist ein wilder Mix. Ihr habt, also kein wilder Mix, aber es ist ein Mix. Ihr habt auf der einen Seite diejenigen, B2C-Kunden, würde man klassischerweise sagen, Business to Customer, diejenigen, die dann auf der Crowdfunding-Plattform investieren. Und gleichzeitig könnt ihr euch aber nicht nur darauf spezialisieren als Organisation, sondern habt dann auch die Geschäftskunden. Und habt euch quasi so beides aufgebürdet und ja, zieht beides durch. Das ist natürlich sehr komplex, wahrscheinlich.
Das ist sehr komplex, da hast du recht. Und das ist tatsächlich auch, was viele, die unser Geschäftsmodell ganz am Anfang der Gründung gesehen haben, angezweifelt haben. Also viele der Kommentare, als wir uns bei Businessplan-Wettbewerben beworben haben, waren tatsächlich, dass wir uns zu viel aufbürden und dass dieses zweiseitige Geschäftsmodell, dass man gleichzeitig in Emerging Countries, in denen ja auch das allgemeine, sage ich mal, Wirtschaften schon schwer genug ist, dass man das tut und gleichzeitig auf der deutschen Seite Privatinvestoren versucht zu überzeugen, in diese Projekte zu investieren, dass es eigentlich zu viel wäre.
Das war es dann aber doch nicht anscheinend. Also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es in der Umsetzung, gerade wenn ihr vor Ort in den Ländern aktiv seid, dass das nicht so einfach ist. Und dass ihr ja mit dieser Zweigleisigkeit ja auch immer mehrere Bälle in der Luft halten müsst. Und das ist ja auch dann ein Fokusthema. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr da fokussiert bleibt? Auf der anderen Seite habe ich mir auch die Frage gestellt, warum braucht ihr eine eigene Crowdfunding-Plattform? Da gibt es doch welche, die für nachhaltiges Investment auch Geld einsammeln. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, dort zu partnern?
Ja, also das sind wirklich auch die Fragen, die wir uns am Anfang der Gründung und dann auch über mehrere Monate hinweg selbst auch gestellt haben. Dazu ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum überhaupt das Finanzierungsthema so relevant ist. Also ich habe es kurz angerissen. Es ist halt so, dass in Emerging Countries erstmal die Gewerbe- und Industriekunden mit ihrem eigenen Geld am liebsten nicht in so eine Solaranlage investieren. Warum? Weil sie ihr Kerngeschäft verstehen und kennen und da auch eine gewisse Renditeerwartung haben. Und wenn sie Kapital haben, dann weiter in ihr Kerngeschäft investieren. Sei es eine Schokoladenfabrik, sei es ein Hotel, sei es eine Blumenfarm. Und lokale Banken sind nicht bereit, in Solarprojekte zu investieren wegen des Technologierisikos. Warum haben die das Technologierisiko? Weil sie sich einfach noch nicht lange genug mit der Technologie auseinandergesetzt haben. Also wir hatten das gleiche Phänomen mit Banken hier in Europa und in Deutschland vor 10, 15, 20 Jahren, als das auch neue Technologien waren. Und im Umkehrschluss ist also klar, wenn ich eine Solaranlage einem Gewerbekunde, einem Industriekunde in einem Emerging Country anbieten will, muss ich eine Finanzierung irgendwie mitbringen. Und wir haben uns damals, als wir gegründet haben, tatsächlich angeschaut, okay, wer könnte denn sowas finanzieren? Und da haben wir natürlich auch andere Crowd-Investing-Plattformen uns angeschaut, die es bereits im Markt gab und immer noch gibt. Eine der bekanntesten ist BetterVest. Und bei diesen Plattformen ist aber eins immer gleich, nämlich die Art und Weise, wie die Plattform Geld verdient. Und die Plattform verdient Geld, indem sie das Kapital der Privatanleger vermittelt an die Projektinhaber. Mhm. Und dabei verlangt die Plattform eine relativ hohe Gebühr, die letztendlich die Projekte dann wieder unwirtschaftlich machen. Und wir haben gesagt, naja, um das letztendlich anzugehen, müssen wir die Finanzierung selbst mit aufsetzen. Und das war das zweite wichtige Thema, wir haben gesagt, wenn wir Projekte selber besitzen und den Strom an Endkunden, an Gewerbeindustrieunternehmen in diesen Ländern verkaufen, dann ist uns wichtig, dass die Privatinvestoren immer nach dem gleichen Risikoprinzip investieren. Also immer wohlwissend, dass jedes Projekt, das da angeboten wird auf der Crowd-Investing-Plattform, ein Ecoligo-Projekt ist, bei dem Ecoligo der Inhaber ist und mit im Risiko auch mit dabei ist. Und so mit der eigenen initiierten Plattform Ecoligo.investments können wir das halt sicherstellen. Ja, da werden keine anders gearteten Projekte präsentiert. Ja. Und bei vielen anderen Crowd-Investing-Plattformen ist es tatsächlich so, dass sehr viele unterschiedliche Projekte dort zur Investition angeboten werden, sei es Biomassekraftwerke, Energieeffizienzprojekte, Solarprojekte, aber auch E-Mobility. Und dass dieser Blumenstrauß an Möglichkeiten, den wollten wir gar nicht haben. Wir wollten eine klare Kommunikation fahren, dass den Privatinvestoren bewusst ist, immer wenn ich in ein Ecoligo-Projekt investiere, dann ist Ecoligo auch der Projektinhaber und hat die Verantwortung für Wartung, Betriebsführung etc.
Ja, das klingt sehr plausibel, finde ich, und ist für mich oder wäre für mich als Investor auch ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich, um die Risiken besser abschätzen zu können. Und das habe ich verstanden. Du hast jetzt deutlich geschildert eben, wie ihr das macht und was ihr auch macht. Das Wozu oder Warum von euch. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen was zu sagen. Was ist der Purpose, wie man so schön sagt? Ja. Was für einen Zweck und was für eine Vision, was für eine Bedeutung gebt ihr diesem Projekt bei? Wozu macht ihr das eigentlich alles? Ihr könntet auch andere Dinge tun.
Wir könnten auch andere Dinge tun, die wären aber längst nicht so interessant. Und die Motivation, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der persönlichen Motivation von meinem Mitgründer, dem Markus und mir, und der Vision, die Ecoligo wirklich als Unternehmen erreichen soll. Und bei meinem Mitgründer ist es so, dass er von seinem Background her aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt, also der GIZ, der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und er hat leider feststellen müssen, dass die Entwicklungszusammenarbeit und gerade auch diese langwierigen Prozesse und sehr trägen, oft politisch orientierten Entscheidungen in Emerging Countries eben nicht zu dem Impact und nicht zu dem Change herbeiführen, den man sich eigentlich wünscht in diesen Ländern. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, er will eigentlich diesen Change enablen, wie man so im Neudeutsch so schön sagt, ja. Also dazu beitragen, dass Veränderung stattfindet in Emerging Markets und dass da nachhaltige Entwicklung stattfindet. Und meine Motivation ist eine andere. Ich bin, seit ich angefangen habe zu arbeiten beziehungsweise zu studieren, eigentlich immer in Unternehmen tätig gewesen, die im erneuerbaren Energiebereich gearbeitet haben, sprich Solar- oder Windenergie. Und meine Motivation ist wirklich Save the Planet. Ich persönlich könnte mir es nicht vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das nicht versucht, unseren Planeten zu retten. Und das ist letztendlich auch, was in Ecoligo steckt. Also Ecoligo, der Name, der spiegelt zwei Sachen wider, nämlich Economic Development, das ist eine Eco, und das zweite ist Ecological Energy. Und Ligo ist Latein für verbinden, und wir verbinden das beide in Ecoligo. Und unsere Vision mit Ecoligo ist tatsächlich, dass wir Emerging Countries ermöglichen wollen, ihre Energieversorgung auf CO2-freie Energieversorgung umzustellen. Das heißt, auch langfristig wollen wir mehr machen als nur Gewerbe- und Industriekunden versorgen. Ist mit Sicherheit noch die nächsten Jahre ein Fokusgebiet. Aber langfristig geht es uns wirklich darum, als Pioniere der globalen Energiewende gesehen zu werden.
Mhm. Das klingt zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Es profitieren eigentlich alle davon. Ne? Es profitieren die Länder, in denen ihr das macht, und die Geschäftspartner natürlich davon und diejenigen, die hier in Berlin vor ihrem Laptop sitzen und sich für eine Investition entscheiden und so weiter. Und dann natürlich auch sowohl ihr beide als auch das ganze Team, die eben teilhaben können an der Reise. Ich habe gerade so überlegt, wo ist der Haken? Gibt's einen? Denn das klingt ja perfekt. Also wenn jeder so wirtschaften würde, dann hätten wir ja überhaupt keine Probleme.
Es gibt keinen Haken. Es ist tatsächlich so, dass wir hier profitieren von der Marktentwicklung, nämlich den sinkenden Kosten für Solarenergieinstallationen. Das ist natürlich was, was uns in die Karten gespielt hat. Und zum Zweiten die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Denn die führt dazu, dass die Privatinvestoren ihr Kapital eben nicht mehr in Sparkonten anlegen, wo es einfach keine attraktive Verzinsung mehr gibt, sondern aktiv sich überlegen, was kann ich mit meinem Geld eigentlich tun? Wo kann ich das vielleicht anlegen, dass ich eine Rendite bekomme, aber eben auch einen gewissen Impact erreiche? Und da ist der dritte Effekt, von dem wir wirklich sehr profitieren, das ist der Greta Thunberg-Effekt durch Fridays for Future, dass einfach in der öffentlichen Wahrnehmung viel, viel mehr Akzeptanz für das Thema Klimaschutz oder auch Klimawandel vorhanden ist und viel mehr Bewusstsein, dass man selbst mit seinem Handeln auch wirklich was bewegen kann. Und das eigene Handeln ist ja breit gestreut, von weniger Fleischkonsum über nachhaltige Bioprodukte oder regionale Produkte bis hin zu Finanzanlagen. Und da kommen wir eben zum Spiel, dass wir Möglichkeiten schaffen, um eine nachhaltige Investition tätigen zu können.
Also da würde ich gerne nochmal nachfragen. Das scheint mir fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich bei euch investiere, dann kriege ich eine gewisse Rendite, also das ist vergleichbar einem festverzinslichen Papier, nehme ich an, ne? Mhm. Wo liegen denn eure, also wo liegen denn die Verzinsung oder das, was ihr an die Kapitalgeber zurückzahlt?
Ja, also das, was der Investor letztendlich zeichnet, das ist ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Also es ist ein Darlehensprodukt und Darlehensprodukte haben eins gemeint, die werden immer verzinst. Also es gibt eine Verzinsung, der Privatinvestor wird kein Eigentümer der Anlage, sondern er zeichnet ein Darlehen, das es uns oder unseren Tochtergesellschaften in den Ländern ermöglicht, diese Anlage zu bauen. Und die Anlage erzeugt letztendlich Umsätze durch den Verkauf des Stroms, den die Anlage erzeugt, an den Gewerbe- und Industriekunden. Und warum das funktioniert, ist zum einen, weil die Kosten für die Anlage so niedrig sind, zum zweiten, weil in Emerging Countries die Stromkosten für Gewerbe- und Industriekunden typischerweise sehr hoch sind. Also in Ghana zum Beispiel zahlen Gewerbekunden so über 30 Euro Cent. Und das heißt, man kann Solarstrom verkaufen, das ist für den Kunde im Land günstiger ist als der Strom aus dem Netz und trotzdem so viele Einnahmen generieren, dass man eben den Privatinvestoren auch die Verzinsung auszahlen kann.
Und die ist dann wie hoch?
Die liegt im Durchschnitt über alle Projekte, die wir so bisher zur Finanzierung freigegeben haben, bei circa 5%. Das variiert aber tatsächlich von Projekt zu Projekt und von Land zu Land. Jedes Projekt ist ja ein bisschen anders. Wir haben mal Aufdachanlagen auf großen Industriedächern. Wir haben mal eine Anlage, die schwimmend ist auf einem Bewässerungsteich von einer Blumenfarm. Wir haben Freiflächenanlagen. Das heißt, da ist immer ein gewisser Preispunkt, der sich unterscheidet. Und wir haben natürlich Kunden, die unterschiedliche Tarife haben. Das heißt, auch da haben wir unterschiedliche Preispunkte, die wir verlangen zum Kunde. Und daraus ergibt sich letztendlich, was der Privatinvestor für eine Verzinsung bekommt. Und ja, vielleicht noch da ergänzend, was der Privatinvestor auch sieht, immer transparent, wenn er in so ein Projekt investiert, ist nicht nur die Verzinsung, sondern auch die Laufzeit des Darlehens und wie denn das Darlehen getilgt wird. Da gibt es die klassische annuitätische Tilgung, also Jahr für Jahr, oder die endfällige Tilgung. Das heißt, er bekommt letztendlich mehr Verzinsung, weil das Kapital erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt wird. Aber er trägt auch ein größeres Risiko, weil das Kapital über einen längeren Zeitraum letztendlich verliehen wurde an uns. Mhm.
Das wurde jetzt so ein bisschen finanzlastig. Ich weiß nicht, ob wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt verloren haben. Ich hoffe nicht. Ich will sie kurz zurückholen und stelle trotzdem eine Frage, in denen doch Zahlen vorkommen. Die 30 Euro Cent für den Strom. Kannst du einordnen, was das genau heißt, also welche Größenordnung das ist für die Unternehmen vor Ort in den Emerging Countries, warum das so ein großer Wert ist?
Ja, also ich glaube, am einfachsten ist da der Vergleich zu Industrie- oder Gewerbeunternehmen hier in Europa und Deutschland. Die zahlen im Durchschnitt mittlere einstellige Centbeträge pro Kilowattstunde. Ja, das heißt also, Unternehmen in Emerging Countries haben einfach dadurch, dass sie in Emerging Countries sind, schon einen sehr starken Wettbewerbsnachteil gegenüber europäischen Unternehmen. Und das ist halt, warum das so ein wichtiger Punkt ist auch für Unternehmen in Emerging Countries. Also die Stromkosten sind teilweise bis zu 80% der Gesamtkosten des Unternehmens. Und daher ist es für die auch so ein großer Anreiz, da was zu tun.
Das ist beeindruckend.
80% ist auch eine beeindruckend hohe Zahl.
Das ist, wow. Das sind in Europa ja häufig dann die Personalkosten, die so hoch sind und nicht die, und nicht die Stromkosten. Aber trotzdem, Martin, was wäre denn anders? Also ich stelle die Frage mal so rum. Was wäre denn anders, wenn ihr den Planeten nicht retten wollen würdet an eurem Geschäftsmodell? Also wenn wir das mal rausstreichen aus eurem Geschäftsmodell, was wäre dann anders? Hätte ich dann 10% Rendite? Würdet ihr auch Dieselgeneratoren dann mitverkaufen? Oder was wäre dann anders?
Das ist eine interessante Frage. Die habe ich mir so noch nie gestellt. Also ich glaube, wir würden es einfach gar nicht machen. Also deswegen stellt sich für uns die Frage gar nicht. Wir definieren uns ja selber auch als Zebra. Also es gibt ja dieses Zebra-Movement, dass man nicht Unicorn werden will, sondern Zebra.
Und erklär das ruhig gerne für die, die zuhören.
Ja, also ich glaube,
wir kennen das alle, aber
der wichtigste Punkt ist der wichtigste Punkt ist, dass man nicht schnellstmöglich skalieren will mit seinem Geschäftsmodell, sondern dass man den größtmöglichen Einfluss, positiven Einfluss auf die Gesellschaft erreichen will. Und in unserem Unternehmertum ist es natürlich jetzt in unserem Geschäftsmodell von Ecoligo ganz klar, der Klimawandel, der Klimaschutz und dieses Zusammenbringen von Kapital, von Leuten, die investieren wollen und Projektopportunitäten. Ich glaube schon, wenn man sagen würde, okay, wir würden vielleicht Dieselgeneratoren vermieten oder würden eben nicht Solarenergie anbieten, sondern irgendwie fossile Energie aus anderen Energieträgern, dass man vielleicht schneller wachsen könnte. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich ganz bewusst sagen, jedes Projekt bei uns muss CO2-Emissionen einsparen, sonst finanzieren wir es nicht, sonst machen wir es nicht, weil es einfach gegen unser gegen das Geschäftsmodell eben verstößt, weil unser Geschäftsmodell nicht sagt, schnellstmöglich möglichst viel Umsatz machen, sondern dass wir es basieren auf diesen sauberen Energieprojekten.
Eine letzte Frage noch von mir zu diesem Zahlen- und auch Wirtschaftsthema. Macht ihr auch Querinvestitionen zwischen diesen Projekten oder sind die Risiken tatsächlich immer auf das Projekt direkt bezogen und gibt es da keine Querverbindungen?
Also eine gute Frage. Es ist im Detail natürlich alles ein bisschen komplizierter, als dass ich es gerade erklärt habe. Es ist so, dass wir Projektgesellschaften haben, die der Darlehensnehmer sind. Und in diesen Projektgesellschaften bündeln wir verschiedene Projekte. Das legen wir immer transparent dar. Also jeder, der in ein Projekt investieren will, der sieht, okay, da ist jetzt der Darlehensnehmer Projektgesellschaft Ecoligo Project One. Und der sieht auch, welche anderen Projekte in dieser Gesellschaft bereits finanziert wurden. Das heißt, man hat da eine Transparenz und man hat gleichzeitig eine Aufteilung des Risikos. Also wenn ich als Privatinvestor investiere, und das ist bei jedem Investment so, nicht nur bei Crowdinvesting, dann sollte ich ja diversifizieren und sollte versuchen, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern das ein bisschen zu streuen. Und das geht bei uns sehr gut. Und da lässt sich halt erkennen, okay, wenn in einer Gesellschaft, jetzt sage ich mal als Beispiel, vielleicht sehr viele Projekte in Kenia drin sind, und ich habe selber Bedenken zu Kenia, dann investiere ich da eben nicht und dann wähle ich als nächstes Projekt eins aus, was in Vietnam ist und kann da bedenkenlos investieren.
Ich möchte kurz fragen, also ich habe gleich noch eine Rückfrage zu den Ländern und der Auswahl und wie die Zusammenarbeit sich gestaltet und so weiter, aber vorher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz, wenn die jetzt denken, ich würde ganz gerne investieren. Wie läuft das ab? Also gehe ich einfach auch auf eure Webseite und klicke das an oder wie gestaltet ihr das?
Genau, das ist ein relativ simpler digitaler Prozess. Man geht auf ecoligo.investments. Da werden einem die aktuellen Projekte präsentiert mit den finanziellen Konditionen, aber eben auch mit den Hintergrundinformationen. Was ist das für ein Unternehmen, das hier eine Solaranlage bekommt? Was ist das für ein Geschäftsführer? Was gibt er für ein Statement ab, warum er das überhaupt macht? Und man sieht technische Details zu den Projekten. Man kann sich also anschauen, welche Module, welche Solarkomponenten da verbaut werden. Für die Technikaffinen ist das immer ganz interessant. Mhm. Und wenn ich dann investieren will, dann ist das ein relativ simpler Prozess. Ich muss meine persönlichen Daten eintragen, die Investmenthöhe. Natürlich sind wir nach Kleinanlegerschutzgesetz reguliert. Das heißt, ich muss auch angeben, ob ich Investmenterfahrung habe. Falls man das nicht hat, wird man gewarnt vor der Investition. Und dann wickelt man das Ganze jedoch komplett online ab. Man bekommt die Vertragsunterlagen zugeschickt. Man signiert letztendlich digital und mit der Überweisung des Betrags, den Betrag muss man aktiv überweisen, ist die Investition auch getätigt. Und dann ist man als Investor gelistet und bekommt regelmäßig Projektupdates dazu.
Also für alle, die jetzt zugehört haben, ihr helft damit sowohl in den Emerging Countries als auch rettet ihr den Planeten. Ich werde arm mit diesem Podcast. Nach jeder Folge mache ich dann sowas wie, also ich werde ganz sicher bei euch investieren und auch letztes Mal, wir hatten Peru da, danach habe ich Schokolade für 100 Euro gekauft und davor ein Abo abgeschlossen, um meinen CO2-Ausgleich irgendwie hinzubekommen und so weiter. Aber da kriegt man auch mal Geld zurück. Das ist ja ganz schön ein erfrischender neuer Ansatz. Und zu den Ländern wollte ich jetzt noch nachfragen. Wir haben gerade so ein bisschen schon darüber gesprochen, warum ihr die ausgewählt habt. Viel Sonne, vielleicht auch irgendwie ganz schön gleichzeitig Entwicklungsarbeit mitzuleisten, während man tatsächlich so eine Win-Win-Situation kreiert. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit? Ist da manchmal eine kommunikative Schwierigkeit dabei oder so, da läuft das eigentlich ganz gut. Wie ist das?
Also wir haben Länder ausgesucht nach wirtschaftlichen Kriterien, also wie gut funktioniert unser Geschäftsmodell vor Ort. Und wichtig für uns war auch immer, dass wir letztendlich lokal nachhaltige Jobs auch schaffen. Also wir haben immer gesagt, in jedes Land, in das wir eintreten, dann treten wir ein mit lokalen Mitarbeitern, die wir vor Ort einstellen und die vor Ort unser Tagesgeschäft machen, was hauptsächlich den B2B-Vertrieb angeht. Und das hat einige Vorteile. Zum einen, wenn man lokale Mitarbeiter einstellt, dann kennen die natürlich auch die lokalen Gepflogenheiten, die kennen die lokalen Organisationen, die wissen aus, wie man das Doing Business wirklich vorantreibt in den Ländern. Und gleichzeitig sind sie dauerhaft vor Ort. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist auch tatsächlich, dass wenn man versucht, aus Europa, aus Deutschland heraus in Emerging Countries Geschäft aufzubauen, dann funktioniert das nicht so gut. Warum funktioniert das nicht so gut? Weil natürlich die Geschäftspartner einem auch ein gewisses Misstrauen entgegenbringen, dass man gar nicht vorhat, langfristig vor Ort zu bleiben und auch als Partner unterstützend mit an der Seite dabei zu sein, wenn mal was schief geht. Und erst dadurch, dass man vor Ort ein Büro gründet, eine Gesellschaft gründet, die Mitarbeiter einstellt, hat man auch diesen Zugang und hat diesen Vertrauensvorschuss. Und das funktioniert ganz gut.
Also du bist vorhin schon, Martin, auf deinen Werdegang eingegangen. Also du kommst aus der Solarbranche und magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du zu diesem Solarthema gekommen bist und wie das Ganze sich bei dir persönlich entwickelt hat, dass du auch diesen Faible entwickelt hast für dieses Thema, ja, und dich auch letztlich so reingehängt hast und letztlich auch wirklich stark ins Risiko gegangen bist, weil du hättest natürlich auch wieder in mehreren anderen Unternehmen arbeiten können zu diesem Thema. Warum genau das, was du jetzt gemacht hast?
Ja, also ich habe meine Karriere angefangen mit einem dualen Studium, mit einer Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und einem Bachelor of Electrical Engineering. Und das Schöne an einem dualen Studium ist ja, dass man auch innerhalb von einem Betrieb schon erste Berufserfahrungen sammeln kann. Und ich war damals bei den Stadtwerken Trier. Also ich habe in Trier studiert und bin über die Stadtwerke involviert gewesen an einem Projekt. Es war eine Solaranlage, damals eine der größten in Deutschland mit 8,4 Megawatt. Das ist mittlerweile ein eher kleineres, überschaubares Projekt bei heutigen Maßstäben. Aber war damals so der erste Kontakt mit erneuerbaren Energien. Und ich habe mich damals schon gefragt, wieso, wenn ich einfach mehr von diesen Solarparks bauen. Natürlich war ich damals auch noch nicht versiert genug zu verstehen, wie die Investitionen ablaufen, Kapitalgeber, das ganze Thema, auch der Absicherung, Landrechte etc. pp. Aber es hat mich schon mal auf den richtigen Pfad gebracht. Und dann hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, in meinem Masterstudium, der auch wieder dual war, nach Australien zu gehen und für ein Unternehmen zu arbeiten, das weltweit Solar- und Windprojekte gebaut hat in super spannenden Projekten. Also die haben zum Beispiel eine Windfarm gebaut in der Antarktis für eine Forschungsstation der Amerikaner. Die haben Solarkraftwerke gebaut im heißesten Ort von Australien. Und da war es so, dass ich wirklich angefixt wurde von der Thematik und gleichzeitig auch so ein bisschen mein Entrepreneurship-Mentor gefunden habe, nämlich der Gründer und Eigentümer des Unternehmens. Das ist der Alan Langworthy, der auch damals einen Australian of the Year Award gewonnen hat für seine lebenslanges Commitment zu erneuerbaren Energien. Und was mich ganz besonders motiviert hatte, war, dass er das Unternehmen gegründet hatte, nachdem er seine Farm, die er mal in Australien hatte, in den 70er Jahren mit einer Windturbine und Batterien komplett versorgt hat mit Strom. Mhm. Und ich fand es total inspirierend zu sehen, dass einer das zum einen selbst umgesetzt hatte für seine eigene Farm und zum zweiten aus der Idee und der Überzeugung heraus, dass es doch jeder machen könnte, ein Unternehmen gegründet hat und das sehr erfolgreich gegründet hat. Und das war wirklich, wo ich zum ersten Mal auch so drüber nachgedacht habe, okay, mit einem eigenen Unternehmen und dem Glaube, dass man Impact erreichen kann, dass man wirklich was bewegen kann, damit erreicht man vermutlich deutlich mehr, als in einem anderen Unternehmen zu arbeiten, wo vielleicht nicht die Strategie das ist, was man wirklich umsetzen will, wo vielleicht die Produkte auch nicht das sind, woran man glaubt, wo vielleicht auch nicht die richtigen Kollegen da sind, die wirklich alle aus Überzeugung den Job machen. Und das Unternehmen, da war ich sehr lange, da war ich 5 Jahre und die haben sehr erfolgreich gewirtschaftet und wurden dann an einen großen Konzern verkauft, an die ABB. Und nach der ABB war mir das nochmal so viel bewusster, dass man halt in einem kleinen Unternehmen einfach viel mehr bewegen kann, weil man nicht diese starren Prozesse hat, weil man nicht diese langfristigen Entscheidungswege hat. Natürlich hat man in einem Konzern, also die ABB-Gruppe hat 150.000 Mitarbeiter weltweit, das war ein sehr großer Konzern, hat man auch viele Möglichkeiten. Man muss sich aber damit abfinden, dass sehr viele der Ideen, die man hat, eben nicht umgesetzt werden können, weil es nicht zum Unternehmen passt. Und ich bin dann auch von der ABB als erster Mitarbeiter in ein Startup nach Berlin gewechselt, um auch nochmal, sag ich mal, hands-on das Gründen von einem Unternehmen mitzuerleben. Und erst nach 2 Jahren in dem Startup habe ich dann den Entschluss auch gefasst, selber zu gründen.
Toll, also auch das hört sich wieder super klar und stringent auch an und auch ja sehr schlüssig, was du schilderst. Da steckt ja wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auch drin, in dem, was ihr jetzt macht, vor dem Hintergrund, den du dort auch mitbringst.
Definitiv, ja.
Diese großen Unternehmen, das ist ja immer so ein Thema. Die schicken ihre Leute nach Berlin und wollen dann, dass sie alle so toll arbeiten wie ihr, ne? Und dass sie so cool und so hip werden und so. Und du hast ja jetzt, du bist ja jetzt ganz bewusst gewechselt, aber wenn du dir vorstellst, ihr wächst auch, also auch wenn ihr ein Zebra seid, dann seid ihr vielleicht in 10 oder in 20 Jahren irgendwann so groß, vielleicht nicht so groß wie ABB, aber ihr habt vielleicht mehrere tausend Mitarbeiter. Was glaubst du, sind denn die wichtigen Punkte, die zu beachten sind, damit, wenn es richtig groß wird, dann habt ihr auch großen Impact. Ja, das ist ja auch das, was ihr wollt, damit ihr das sicherstellen könnt.
Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, eine Unternehmenskultur aufzubauen, die diesen Ursprung der Idee in sich trägt, dass man das Unternehmen gegründet hat aus dem Gedanke, dass man eben Impact erreichen will, und die den Mitarbeitern nicht nur das Gefühl gibt, dass sie da an was Großem mitarbeiten, sondern auch einfach die Möglichkeit gibt, wirklich daran teilzuhaben, also aktiv mitzubestimmen, wo die Reise denn hingehen soll und wie die Reise auszusehen hat. Und das ist aber tatsächlich einer der Punkte, an denen wir jetzt schon, sag ich mal, die ersten Reibungspunkte haben. Ne? Mhm. Wir haben Mitarbeiter, die sind von Anfang an dabei. Wir haben jetzt Mitarbeiter, die sind erst 2-3 Monate mit im Team.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn insgesamt?
Wir sind weltweit jetzt so um die 20 Mitarbeiter. Davon sitzen 10 in Berlin und der Rest ist verteilt auf die Länder. Und wir haben jetzt schon diese Reibungspunkte, dass man merkt, wir müssen diesen Aufwand wirklich auch betreiben als Unternehmer, als Manager vielleicht auch, dass wir schaffen, eine gemeinschaftliche Kultur zu etablieren, dass alle das gleiche Verständnis haben zu, warum wir hier arbeiten, wie wir arbeiten, worin wir besser werden wollen und was die Dinge sind, die wir tun wollen, um das zu erreichen. Und da habe ich die Antworten auch nicht drauf. Ich glaube, das ist auch schwer, die zu haben. Ich glaube, das ist ein Prozess, der auch vermutlich viel länger dauert, als wir uns das eingestehen wollen, den wir aber gerne gehen, weil wir sehen, dass es halt dazu hilft und beiträgt, dass die Mitarbeiter sich zum einen wohler fühlen auf der Arbeit und zum anderen aber auch dann besser performen, weil sie eben besser verstehen, wie wir arbeiten und worauf wir hinarbeiten wollen.
Ja, also wie kommt ihr zur Entscheidung beispielsweise? Das scheint mir so eine wichtige Frage zu sein. Wie entscheidet ihr im Unternehmen? Und die zweite wichtige Frage, die mir auch wichtig scheint, ist, wie löst ihr Konflikte auf, beziehungsweise ja, wie geht ihr mit ihnen auch um?
Also zu der ersten Frage, das ist tatsächlich was gerade total im Umbruch ist. Also in der Vergangenheit haben wir Entscheidungen fast immer gemeinschaftlich im Team getroffen, weil wir auch ein sehr kleines Team waren. Ja, also mit 2 Gründern und 3 Mitarbeitern, da kann man gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Das ist sehr einfach. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir zum einen unterscheiden zwischen, was sind denn Entscheidungen, die wirklich auch eher das Gründungsteam oder das Managementteam betreffen und was sind Entscheidungen, bei denen wir auch ganz bewusst sagen, hier kann und soll das gesamte Team mit entscheiden. Es ist natürlich trotzdem so, dass man als Gründer immer so ein bisschen auch so eine Veto-Funktion hat, um Entscheidungen zu tragen oder vielleicht auch denen entgegenzuwirken, damit man dafür Sorge trägt, dass man als Unternehmung, und wir sind eben keine gemeinnützige GmbH, sondern eine GmbH, die trotz Zebra immer noch auch die Grundidee hat, Gewinne zu erwirtschaften, dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Und ich glaube, der Prozess gerade da umzustellen von dieser kleinen Familie, bei der wirklich viel auf Zuruf passiert, hin zu Strukturen und Prozessen, da sind wir gerade mittendrin. Und das ist auch ein Learning für uns als Gründer und eins, dass wir wirklich auch lernen durchs Tun.
Mhm. Walter, erinnerst du dich noch dran, was unser Professor immer gesagt hat, bei dem wir nachhaltige Führung hatten, dass gerade NGOs und so sich oft gar nicht trauen, sich mit Performance-Themen zu beschäftigen, obwohl die ja genauso funktionieren wie andere Organisationen auch?
Ja, Performance ist ja auch Higitigit.
Ich habe jetzt dran gedacht, weil das so schön ist, dass du und dein Mitgründer, dass ihr beide einen unterschiedlichen Ansatz habt und irgendwie was Gutes macht für die Menschheit und den Planeten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich für euch arbeiten würde, dass ich schnell vergesse, dass es ja gar nicht darum geht, Geld zu verdienen eigentlich. Ne? Das ist ja. Schon ein interessantes Spannungsfeld.
Definitiv. Wir sind aber beide davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, als Unternehmen gewinnorientiert zu arbeiten und den Impact zu erreichen, dass es dann ja auch einen unglaublichen Symbolcharakter hat. Also dass man wirklich sagen kann, okay, wir sind auch ein Pilotprojekt, das bewiesen hat, dass es so funktioniert, dass man Impact erreichen kann und gleichzeitig profitabel wirtschaften kann. Und ich glaube, das ist auch was uns antreibt, diesen Beweis zu bringen. Und das ist definitiv ein Spannungsfeld. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist definitiv so, dass viele im Impact-Bereich oftmals aus den Augen verlieren, dass man auch wirtschaftlich arbeiten muss.
Ja. Walter, du hast das gerade so abgetan als Higitigit. Ich wollte das jetzt nur ganz kurz nicht so stehen lassen. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir alle unsere Zeit gut nutzen. Und das können wir natürlich, wenn wir auch irgendwie effizient arbeiten. Das klingt so ein bisschen abschreckend, aber eigentlich ist das ja was ganz Gutes. Ich finde das total spannend, was ihr macht und auch mutig zu gründen und mit diesem komplexen Geschäftsmodell zu gründen, das sich ja als total sinnvolles Modell entwickelt hat und so wie ihr es umsetzt, auch gut funktioniert. Wir kennen uns ja schon, Martin, aus der Berliner Startup-Bubble. Ich weiß, dass ihr auch weiter wachsen werdet und ich finde, Ecoligo klingt sehr, sehr vielversprechend. Und da hast du bestimmt viele gute Erfahrungen gemacht, die du denen, die das jetzt hören, weitergeben kannst. Wir fragen traditionell am Ende des Podcasts die sogenannte Steve Jobs-Frage. Bei der geht's drum, einfach nochmal 3 Punkte zu teilen, die du vielleicht, das klingt immer sehr hochtrabend, wenn man sagt, die du im Leben gelernt hast, aber es geht tatsächlich darum, welche 3 Weisheiten kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Ja, gerne. Also die erste ist tatsächlich die Steve Jobs auch gesagt hat, nämlich tu das, was du liebst. Er hat ja dieses Beispiel angebracht, dass er aus dem College raus ist und dann den Freiraum hatte, diesen Kalligrafie-Kurs zu besuchen. Und das war das, was ihn wirklich motiviert hat und irgendwie, was er spannend fand. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und es ist total wichtig, dass man sich vielleicht auch die finanzielle Freiheit erarbeitet, dass man daran arbeiten kann, wovon man wirklich überzeugt ist. Denn gerade auch bei so einem Gründungsthema, das hält man nicht 5, 7, 10 Jahre lang durch mit einer Workload von 70 bis 90 Stunden pro Woche, jede Woche ohne Urlaub, wenn man nicht wirklich die Sache auch gut findet und mit voller Motivation, voller Überzeugung dabei sein kann. Also das ist wirklich was, wo ich sage, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das gefunden habe, dass ich in meiner Arbeit auch aufgehe, weil ich das liebe und weil ich das toll finde, was wir da für einen Impact erreichen können. Es ist vielleicht nicht ganz schwer, das zu finden, aber ich würde jedem doch irgendwie auf den Weg mitgeben wollen, danach zu suchen, was das denn für einen selber ist. Mhm. Das zweite ist tatsächlich der geklaute Werbespruch eines Sportartikelherstellers, just do it. Also gerade bei Gründungsideen ist es auch sowas, im Vorfeld hat man tausende Fragen zu dem Thema. Tausende Fragen, die einem aber niemand beantworten kann. Warum? Weil man ja meist auch die Idee in einem Gebiet hat, wo man sich selber vermutlich am besten sogar auskennt. Und all diese Fragen und Probleme, die man da hat, die gehen nicht aus dem Weg, nur weil man die anderen Leuten stellt. Natürlich ist es super wichtig, irgendwie mit anderen in den Austausch zu kommen und diese Fragen zu stellen und so weiter. Aber die Antworten, die kommen halt, während man es umsetzt. Und daher gibt es, glaube ich, für alle, die ein Gründungsvorhaben, nur einen richtigen Weg, einfach tun. Und vielleicht das Letzte, das hat mir ein alter Geschichtslehrer mit auf den Weg gegeben und das ist, den Status quo zu hinterfragen. Einfach mal zu hinterfragen, wieso sind denn die Dinge so, wie sie sind? Und was kann ich denn daran ändern? Und was kann ich vielleicht tun, um wirklich einen großen Hebel in Bewegung zu setzen? Und gerade wenn wir bei so Themen sind wie Energiemarkt oder E-Mobility, ja, warum ist es denn so, dass kein Großkonzern, kein Automobilhersteller bisher Elektroautos auf dem Markt hat, die wirklich in der Massenproduktion sind? Und dann kommt so ein Elon Musk daher mit Tesla und zeigt denen alle mal, wie es irgendwie läuft. Das ist halt das Hinterfragen des Status quo und dann auch nicht dran zweifeln, dass man vielleicht eine bessere Lösung findet, weil man sich vielleicht von einem anderen Blickwinkel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das ist super wichtig in allem, was wir tun, dass wir nicht in diese, ich will fast sagen, Lethargie verfallen, alles einfach hinzunehmen, sondern wirklich hinterfragen, okay, was ist hier nicht so, wie ich es gerne hätte und was kann ich dran tun, dass es so wird, wie ich es gerne hätte.
Schön.
Sehr schön. Ja, ich habe mich da gerade sehr drüber gefreut, auch gerade den Punkt, dass man vielleicht auch mit so einem externen Blick auf ein Problem auch irgendwie was Gutes erreichen kann. Ja, Elon Musk ist natürlich ein Extrem.
Der ist mit Sicherheit ein Extrem, ja.
Und dann auch einfach so den Solarmarkt aufgemischt, ne?
Nebenbei.
Gibt's ja auch noch Touchpoints. Aber vielen, vielen Dank, Martin. Das fand ich ein tolles Gespräch und ein sehr inspirierendes noch dazu und ein schönes Beispiel dafür, wie man auch als vielleicht jetzt nicht unbedingt Social Startup trotzdem sehr social sein kann. Vielen Dank dafür.
Danke auch. Ja.
Auch von meiner Seite, Martin, vielen Dank. Also unser Titel heißt ja Sozialunternehmer, die sowohl die wirtschaftlichen Belange als auch das Gemeinwohl im Blick haben. Ne? Und das Thema Umweltschutz und CO2-Emissionen und Reduktion der ganzen fossilen Energieträger ist ja nun wirklich sehr gemeinwohlorientiert. Und gleichzeitig aber damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch den Lebensunterhalt anderer zu sichern, das ist ja genau das Spannende. Und das hast du, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht, wie ihr da rangeht. Und ja, weiterhin viel Erfolg von unserer Seite auch für euer Geschäftsmodell und für euer Projekt.
Ja, danke schön.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank an euch alle, die mitgehört habt und für euer Dabeisein bei unserem Podcast über SozialunternehmerInnen, und wir hoffen, ihr hattet wie wir Spaß beim Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein, bleibt uns wohlgesonnen und passt auf euch auf. Viele Grüße, tschüss alle zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.